Dankeschön. Ich habe mir für den ersten Teil der Predigt zwei Helfer angefragt und die bitte ich einfach mal nach vorne. Ihr dürft euch hier jeweils ein Plätzchen schnappen und jeweils eins von diesen Mikros in die Hand nehmen. Ich kann euch vorstellen, hier neben mir, ihr habt euch immer schon gefragt, wie sie aussehen, Petrus und Jesus. Wir haben keine Kosten und Mühen gespart, um eine Zeitmaschine zu bauen. Wir sprechen heute über einen Mann, der als Lichtgestalt im Christentum gilt. So ein richtiger Gründertyp, ohne den wir nicht das wären, was wir sind, Petrus. Und einer der zentralen Figuren. Wenn man jetzt sagt, eine Lichtgestalt, dann müsste man vielleicht auch, wenn ihr die Geschichte von Petrus ein bisschen kennt, rückfragen dürfen. Eine Lichtgestalt? Mir fallen da so ein paar Schatten ein. Schwächen. Scheinwahrheiten. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ist dieser Petrus zu einer prägenden Gestalt geworden? Wie ist er zu dem Typ geworden, der er war und der mit die ganze Bewegung, deren Teil wir Christen sind, mitgeprägt hat? Und ich habe einen Text mitgebracht, der eigentlich für sich selbst spricht und der davon erzählt, wie Petrus zu dem geworden ist, der er war. Und ich möchte gar nicht so viel Aufwand darauf verwenden, euch diesen Text im Detail zu erklären, sondern ich möchte ihn euch einfach mit den beiden vorlesen. Und manchmal ist es so, wenn man einen Text vorgelesen bekommt, dass er an einem vorbeirieselt. Deswegen werde ich Päuschen zwischendrin machen und euch immer die Möglichkeit geben, nochmal kurz zu rekapitulieren, was da eigentlich passiert ist. Und dann werde ich euch fragen, ob ihr euch gerne mal in die Perspektive von den beiden versetzen möchtet. Also es wird dann methodisch, erkläre ich das mal kurz, so funktionieren. Text wird vorgelesen, Pause. Und dann hast du die Möglichkeit, laut zu sagen, ich als Petrus denke gerade, ach du Scheiße. Möglich, könnte man in der ganzen Geschichte denken. Also du darfst dann einfach laut in den Raum sagen, was du aus Petrus oder aus Jesus Position gerade denkst. Und ich werde es nochmal wiederholen, damit es auch alle hören. Es geht nicht darum, richtige Sachen zu sagen, sondern es geht darum, sich in die Geschichte hineinzufühlen. Das heißt, alles, was ihr dazu beitragt, ist in dem Sinne richtig, weil es uns hilft, in die Figuren, in die Denke, in die Gefühle ein bisschen reinzukommen. Habt ihr Fragen zu der Methode? Das sieht nicht danach aus. Also, wir befinden uns im Johannesevangelium. Und wir fangen da in Johannes 13 an und springen dann so ein bisschen über 18, 20. So, also, ich habe ein paar Texte ausgewählt. Und ich führe euch kurz in die Szenerie ein. Es ist der letzte gemeinsame Abend, an dem wir starten. Der letzte gemeinsame Abend von Jesus mit seinen Jüngern. Und Jesus kommt an und sagt, ich möchte euch gerne die Füße waschen. Und es ist vor allem von einem Jünger die Rede, dass er protestiert. Von Petrus. Petrus sagt, auf keinen Fall willst du mir die Füße waschen, ich wasche dir die Füße. Und Jesus erklärt ihm ein bisschen, was es damit auf sich hat. Und dann sagt Petrus, okay, dann wasch mir den ganzen Körper. Jesus wäscht ihm trotzdem nur die Füße und sagt dann im Laufe des Abends, dass er fortgehen wird. Und an der Stelle steigen wir jetzt ein. Simon Petrus fragte Jesus,
Herr, wohin gehst du?
Jesus antwortete,
wohin ich gehe, dorthin kannst du jetzt nicht mitkommen. Du wirst mir aber später nachfolgen.
Da sagte Petrus,
Herr, warum kann ich jetzt nicht mit dir mitkommen? Ich bin bereit, für dich zu sterben.
Und Jesus erwiderte,
du bist bereit, für mich zu sterben? Amen, Amen, das sage ich dir. Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst.
Break. Wer bist du? Petrus fragt, was meint er damit? Petrus denkt sich, aber ich würde doch alles für dich tun. Petrus sagt, ich habe doch gerade gesagt, dass ich für ihn sterben würde. Und jetzt sagt er auch, dass ich ihn sogar verraten würde. An der Stelle im Text wissen wir nicht genau, wie es weitergeht. Es ist einfach auch da ein Break. Und Jesus erklärt den Jüngern, dass er sie nicht alleine zurücklassen wird. Und er sagt ihnen, er wird ihnen einen Tröster geben und sie werden nicht alleine bleiben müssen. Und er erzählt Beispiele, in denen er sagt, bleibt mit mir verbunden, auch wenn ich nicht mehr unter euch lebe, so fassbar wie jetzt. Und er sagt ihnen so, ohne mich könnt ihr das, was wir gemeinsam angefangen haben, nicht weiterführen. Bleibt mit mir verbunden. Erklärt ihnen das alles. Es bleibt trotzdem noch ein bisschen kryptisch für die Jünger, wie man dann auch später merkt. Und dann gehen sie zusammen in einen Garten. Und in diesem Garten kommen plötzlich Gerichtsdiener und römische Soldaten und kommen auf sie zu und wollen Jesus festnehmen. Und da lese ich weiter. Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Er zog es, schwang es gegen den Bevollmächtigten des obersten Priesters und schlug ihm das rechte Ohr ab. Der Bevollmächtigte hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus,
stecke das Schwert wieder weg. Soll ich etwa den Becher nicht austrinken, den mir mein Vater gegeben hat?
Die römischen Soldaten mit ihrem Anführer und die Gerichtsdiener, die von den jüdischen Behörden kamen, nahmen Jesus fest. Sie fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Hannas war der Schwiegervater von Kaiphas, der in dem Jahr der oberste Priester war. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war ein Bekannter des obersten Priesters. Deshalb konnte er mit Jesus in den Palast des obersten Priesters hineingehen. Petrus dagegen blieb draußen vor dem Tor stehen. Der andere Jünger, der Bekannte des obersten Priesters, kam wieder heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und nahm Petrus mit hinein. Und die Pförtnerin fragte Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Und er erwiderte,
nein, das bin ich nicht.
Es war kalt. Deshalb hatten die Diener des obersten Priesters und die Gerichtsdiener ein Holzkohlefeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Dann kommt ein Szenenwechsel. Die Kamera springt zu Jesus in den Gerichtssaal. Und da fragt der oberste Priester Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Und Jesus antwortete ihm,
ich habe stets öffentlich und vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer vor der jüdischen Versammlung oder im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gesagt. Warum fragst du mich? Frag doch die Leute, die mir zugehört haben. Sieh doch, die Leute wissen genau, was ich gesagt habe.
Die Kamera springt zurück in den Hof, in dem sich Petrus befindet. Und Simon Petrus stand immer noch bei den Dienern des obersten Priesters und wärmte sich am Feuer. Da fragten sie ihn, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er stritt es ab und sagte,
nein, das bin ich nicht.
Und einer von ihnen war mit dem Mann verwandt, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte. Der sagte, ich habe dich doch im Garten bei ihm gesehen. Wieder stritt Petrus ab. Im selben Augenblick krähte ein Hahn. Break. Petrus denkt, scheiße, Jesus, du hast doch recht gehabt. Petrus fragt sich, warum habe ich das gemacht? Petrus denkt, Boden auf, ich schäme mich. Jesus fühlt einen Stich in seinem Herzen. Petrus denkt, es tut mir leid, Jesus, aber ich habe dich trotzdem lieb. Nach dieser Szene wird Jesus abgeführt und verurteilt und am Kreuz, also mit einer schweren Foltermethode, qualvoll über längere Zeit, über mehrere Stunden getötet. Petrus bekommt es mit. Ich erzähle euch kurz, was in den Tagen danach passiert ist. Petrus hört irgendwann von zwei Frauen, dass die am dritten Tag nach der Verurteilung, nach dem Tod Jesu eigentlich, am Grab waren und dass das Grab leer sein soll. Und dann liefert er sich mit einem anderen Jünger zusammen ein Rennen zum Grab. Der andere Jünger ist ein bisschen schneller als Petrus, warum auch immer er das aufgeschrieben hat, aber er kommt als erster am Grab an. Sie gucken da rein und sehen, das Grab ist leer. Die Tücher, die eigentlich um den Toten gewickelt sind, liegen feinsäuberlich aufgerollt. Und Petrus versteht es nicht. Und abends kommt Jesus einfach in den Raum, in dem sich die Jünger versammelt haben, irgendwie scheinbar durch die Wand hindurch und sagt zu den Jüngern, die völlig erstaunt sind, Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist und weg ist er. Und später, einige Tage später, kommt er nochmal und zeigt sich Thomas. Weil Thomas war bei diesem Treffen, wo Jesus sich das erste Mal gezeigt hat, nicht dabei und konnte es kaum glauben, dass Jesus wiedergekommen ist. Er zeigt sich Thomas und sagt, Thomas, hier kannst du meine Wunden sogar berühren, damit du glauben kannst, was passiert ist. Von Petrus und Jesus ist nicht die Rede. Und danach gehen die Jünger zurück, wo sie herkamen, nach Galiläa, aus Jerusalem nach Galiläa. Und das macht man nicht einfach mal schnell. Das sind ungefähr 130 Kilometer, kommt darauf an, wie sie die Strecke gelaufen sind. Das heißt, die sind ein paar Tage gelaufen, weil sie aus Galiläa kamen und sich dazu entschieden haben, wieder ihrem Job nachzugehen. Jesus war weg, sie haben gesagt, lass uns zurückgehen, wir gehen wieder nach Galiläa, wir gehen wieder fischen. Und Petrus spricht an, was die anderen wohl denken. Sagt so, ich mache jetzt, ich gehe fischen. Und die anderen kommen mit. Und sie fischen die ganze Nacht, nachdem sie jetzt endlich mal wieder ihrem Job nachgehen und fangen nichts. Und hier steigen wir ein. Man fischt die Nacht hindurch und jetzt steht da, als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und Jesus fragte sie,
Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen?
Und sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen,
werft das Netz an der rechten Bootsseite aus, dann werdet ihr etwas fangen.
Man höre an der rechten Seite, links hat es nicht funktioniert. Was auch immer das bedeutet. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Und der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, Petrus, es ist der Herr. Und als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trag nämlich nur ein Hemd. Im Griechischen stand, steht da, könnte man auch übersetzen, er war nämlich nackt. So macht man das scheinbar beim Fischen. Und dann sprang er ins Meer. Also er zieht sich erst seinen Mantel an und dann springt er ins Meer. Und die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Und Jesus sagte zu ihnen,
bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.
Und Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen. Genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen,
kommt, es gibt Frühstück.
Break. Petrus denkt, es ist gut, dass du wieder da bist, aber du überforderst mich. Und Petrus fragt sich, was wird Jesus jetzt zu mir sagen? Petrus denkt, ich wurde gerade richtig hart vorgeführt. Und Jesus denkt, ich bin für euch da. Jesus denkt, in den 12 Jungs steckt so viel mehr, sie wissen es nur noch nicht. Jesus denkt, ich verachte euch nicht für eure Schwachheit. Und nach dem Frühstück sagt Jesus zu Simon Petrus:
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendeinen anderen hier? Als irgendein anderer hier, so.
Und er antwortete ihm:
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Da sagt Jesus zu ihm:
Sorge für meine Lämmer.
Dann fragt er ihn zum zweiten Mal:
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?
Und Petrus antwortete:
Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.
Da sagte Jesus zu ihm:
Führe meine Schafe zur Weide.
Und zum dritten Mal fragte er ihn:
Ist nicht dick. Oh. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?
Und er sagte zu Jesus: Ich bin scheinbar auch nicht dick gedruckt, aber du bist dran. Jetzt sind wir alle durcheinander gekommen. Also, kannst du noch mal den Jesus vorlesen?
Na klar.
Danke.
Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?
Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus:
Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe.
Da sagte Jesus zu ihm:
Sorge für meine Schafe.
Der letzte Break. Petrus fragt: Nimmt Jesus mich jetzt überhaupt noch ernst? Petrus denkt, er muss doch wissen, dass ich ihn lieb habe. Ich habe immerhin jemanden für ihn das Ohr abgeschlagen. Und Petrus denkt: Jesus, du prüfst mich, aber ich meine es echt immer noch ernst mit dir. Petrus denkt: Junge, hast du was an den Ohren? Und Petrus denkt: Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal wieder versagen werde. Petrus denkt auch: Danke, dass du mir vertraust und mir neue Aufträge gibst. Petrus denkt sich: Welche Schafe soll ich eigentlich hüten? Ich bin doch Fischer. Ja, was verwechselt. Jesus denkt sich: Ich sag's lieber dreimal, bis er mich versteht. Und Jesus denkt sich: Mein Plan für dich verändert sich nicht, auch wenn du Fehler machst. Jesus denkt sich: Du hast mich zwar dreimal verleugnet, aber ich berufe dich trotzdem auch dreimal. Ich würde sagen, wir machen damit mal den ersten Strich unter den Textteil. Und danke euch, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Danke an Petrus und Jesus. Die beiden sind nach dem Gottesdienst noch da. Könnt euch mit denen unterhalten. Ich möchte euch einfach noch mal kurz das Ende noch mal vorlesen. Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Ich finde, wenn man die Szene hier so mitbekommt, fühlt man sich fast wie ein Voyeurist. Wie jemand, der etwas mitbekommt, was eigentlich nicht für unsere Augen und für unsere Ohren bestimmt ist. Wenn jemand das, was ihm zutiefst am allermeisten am Herzen liegt, wenn jemand in so einer tiefen Angelegenheit fehlt und nicht das hinbekommt, was er eigentlich möchte, dann will man nicht, dass irgendjemand von außen da zuschaut und es mitbekommt. Und wenn es dann ein Gespräch zwischen den beiden gibt, vielleicht möglicherweise hattest du mal ein klärendes Gespräch mit jemandem, der dir sehr am Herzen liegt und du warst derjenige, der es verbockt hat, dann möchte man nicht, dass da eine Crowd außenrum steht und zuhört und zuschaut. Und wir sind hier ganz nah dabei und sehen die Enttäuschung von Petrus und hören das Gespräch der beiden. Und die Bibel erzählt da schonungslos ehrlich davon. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, ehrlich zu zeigen, wie Petrus der wurde, der er war, was auch zu seinem Leben dazugehört hat. Kein Mann ohne Schatten, ohne Schwächen, ohne Schein, sondern ein Mann, der durch seine Schatten, durch seine Schwächen und durch seine Scheinwahrheiten, durch seine Scheinstärke hindurch zu dem wurde, der er war und den Gott in ihm gesehen hat. Was meine ich denn mit Schatten, Schwächen, Schein? Für mich steckt hinter den Schatten etwas, das für Petrus selbst im Dunkeln liegt. Etwas, man könnte zum Beispiel an seine Ängste denken, an die Angst davor, auch wie Jesus verurteilt zu werden. An Motivationen, die für ihn selbst überhaupt nicht deutlich sichtbar sind und die er eigentlich gar nicht klar reflektiert hat. Da ist irgendein Schatten hinter ihm und wenn er zu Jesus bewusst sagt, ich würde für dich sterben, dann ist ihm sein Schatten, der hinter ihm liegt, noch gar nicht so bewusst, vor was er eigentlich auch Angst hat und welche Motivationen da mitspielen. Der begleitet ihn, sein Schatten, aber er ist ihm nicht sonderlich deutlich vor Augen. Aber in Momenten der Schwäche, das heißt in Momenten, in denen sich die Umstände verdichten, da wird deutlich, dass er diesen Schatten mit sich trägt. Also wenn ihr nochmal zurückdenkt, die waren in diesem Garten, Petrus haut dem einen der Diener das Ohr ab, Jesus wird abgeführt und Petrus rennt zusammen mit dem anderen Jünger ihnen hinterher. Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass er vollgepumpt ist mit Adrenalin. Und plötzlich steht er in diesem Vorhof drin und sieht die Diener der hohen Priester. Er sieht die Römer, die Jesus abgeführt haben. Er sieht ihre Waffen. Er erinnert sich daran, was er getan hat. Und ich glaube, plötzlich steigt Panik auf. Was, wenn Jesus aus diesem Gerichtssaal nicht heil rauskommt? Was, wenn die hier außenrum realisieren, dass ich dem Typ das Ohr abgeschlagen habe. Der eine sieht so aus, als hätte ich den schon mal gesehen. Und was mache ich hier eigentlich? In dem Moment, als sich die Umstände verdichten, da kommt plötzlich zum Vorschein, was eigentlich für ihn als Schatten nur hinter ihm lag. Da wird seine Angst plötzlich greifbar. Und der Schein, das, was für ihn vorher so klar schien, dass er für Jesus sterben würde, alles für ihn tun würde, das, was er vorher behauptet hat, das ist wirklich nur noch Schein und nicht mehr das, was er in dem Moment ausleben kann. Schatten, Schwächen und Schein. Jetzt darfst du dich mal aus der Haut von Petrus herausrollen und dich in deine wieder mollig einfühlen. Und ich vermute, ähnlich wie die Sarah vorhin gemutmaßt hat, dass wir alle Schatten, Schwächen und Scheinmomente, Scheinwahrheiten kennen. Und dass wir Momente kennen, in denen unser Schatten dann plötzlich konkret wurde und das, was wir von uns eigentlich nicht gedacht haben, plötzlich sich eben so geäußert hat, dass wir möglicherweise andere enttäuscht haben, aber auch uns selbst. Motivationen und Angst, die für dich eigentlich im Dunkeln lagen, kamen da hoch. In Drucksituationen wurde es plötzlich konkret sichtbar und der schöne Schein, das, was du eigentlich von dir denkst, so wie du eigentlich sein möchtest, wurde brutal überschattet. Das sind Momente, an die wir nicht gerne zurückdenken. Also ich denke da nicht gerne dran, an Momente, wo mein Schatten sichtbar wurde. Und ich glaube, dass wir auch oft durchs Leben gehen und Aufgabe für Aufgabe gut abarbeiten, um uns manchmal gar nicht solchen Schattenmomenten stellen zu müssen, weil die schmerzhaft sind. Aber ich möchte dir trotzdem einen Moment Zeit geben, in dich reinzuhören und auch mal Gott im Inneren zu fragen, gibt es so einen Moment von mir, so Schatten, Schwächen, Scheinmomente, die ich eigentlich mit dir zusammen mal anschauen darf? Und ich sage darf, weil sich die Geschichte von Petrus so entwickelt, dass er diesen Schatten ablegen darf. Ich gebe dir einfach einen Moment mal, in dich reinzuhören, Gott zu fragen, zu überlegen, was kommt da bei dir hoch? Ich glaube, Petrus war extrem von sich selbst enttäuscht. Und ich glaube, dass er ziemlich verunsichert war. Dass er sich gefragt hat, wie steht Jesus jetzt zu mir? Da kommt Jesus, nachdem er scheinbar doch nicht mehr tot ist, zu ihnen, zeigt sich ihnen und sagt einfach nur, Friede sei mit euch. Friede ist gut, aber was ist mit uns beiden? Ist hier Friede? Jesus, was ist mit uns? Bin ich, Petrus, überhaupt in der Lage, weiterzumachen, was wir angefangen haben? Du hast mir doch so viel anvertraut und ich habe es verbockt. Und er ist irgendwie so verunsichert, dass er erstmal einfach weitermacht mit dem, was er kennt, mit dem, was er die meiste Zeit seines Lebens gemacht hat. Fischen. Und nicht mal das klappt. Und ich glaube, dass er die Frage mit sich trägt, wird das jetzt mein Leben überschatten? Werde ich immer der sein, der eine zu große Klappe hatte? Der die große Klappe hatte und nichts dahinter? Ist enttäuscht und verunsichert. Und die große Frage ist, wie geht Jesus damit um? Jesus kommt, als sie da versuchen, Fische zu fangen. Und er bringt Petrus an den Platz zurück, an dem alles begann. Jesus führt Petrus zurück ans Holzkohlefeuer. Ist dir das aufgefallen? Holzkohlefeuer kommt in der Bibel nicht häufig vor. Es ist ein besonderer Ort. An diesem Ort kam Petrus' Schatten ans Licht. Da wurde seine ganze Schwäche sichtbar. Und sein Schein irgendwie überschattet. Das heißt, am Holzkohlefeuer, das war der Platz, dieser Vorhof von dem Gerichtssaal, stand er mit den anderen zusammen und wurde gefragt, weil er sich da wärmen musste, weil ihm kalt war, wie sieht's aus, Petrus? Ja, Petrus haben sie natürlich nicht gesagt, wie sieht's aus? Du kennst doch auch diesen Mann. Und er sagt nein. Und ich glaube, Holzkohlefeuer hat einen Geruch, den man wiedererkennt. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus an Land kommt und ihm dieser Geruch in die Nase steigt. Kennst du wahrscheinlich, dass du so gewisse Gerüche oder Töne, wenn du die hörst, dann wirst du sofort an Ereignisse erinnert und im Kopf dahin zurückgeführt. Und Jesus zündet so ein Holzkohlefeuer an. Und dann lässt er auf diesem Feuer nicht die Schwäche von Petrus brutzeln, sondern er macht ihm Frühstück. Das Holzkohlefeuer, das für Petrus Schatten stand, wird für ihn zum Lichtmoment, zum Moment der Wahrheit. Hier wird nicht seine Schwäche gebrutzelt, sondern Jesu Stärke aufgetischt. Was meine ich mit Jesu Stärke? Jesu Kraft zu erlösen von dem, was passiert ist. Erlösung heißt, Jesus bietet Petrus in dieser Szene an, dass dieser Schwächemoment, den er erlebt hat, nicht sein Leben prägen wird. Dass dieser Moment, den er erlebt hat, nicht die Kraft und Macht über seinem Leben hat, zu bestimmen, wie es weitergehen wird. Petrus bekommt von Jesus die Möglichkeit zu sagen, wie er es eigentlich gemeint hat. Er bekommt die Möglichkeit zu sagen, wie er es eigentlich meinen möchte. Dreimal hat er geleugnet, Jesus zu kennen. Und dreimal darf er sagen, eigentlich habe ich dich lieb. Eigentlich möchte ich das. Und noch viel mehr. Jesus traut es ihm immer noch zu, dass Petrus seine Sache weiterführt. Ihr habt es vorhin gesagt. Petrus bekommt einen neuen Auftrag. Jesus sagt nicht nur, du bist angenommen, sondern er sagt ihm, und ich traue dir es immer noch zu. Ich traue dir immer noch zu, dass du meine Schafe weidest. Was ist damit gemeint? Gute Frage. Jesus spricht von sich oft in Bildern und sagt so, ich bin der gute Hirte. Und das bedeutet für ihn, ich bin der, der auf die Menschen, die ihm anvertraut sind, achtet. Und er sagt, Petrus, ich möchte, dass du mich unterstützt. Ich möchte dir meine Schafe anvertrauen. Die Menschen, die mir anvertraut sind, die vertraue ich auch dir an, Petrus. Der Typ, auf den man sich scheinbar nicht verlassen kann, wenn es drauf ankommt, der Typ, der wegrennt, wenn es drauf ankommt, der Nein sagt, wenn es drauf ankommt, auf den baut Jesus jetzt. Der schöne Schein, der von Petrus irgendwie so zerbrochen ist, der schöne Schein, dass er alles für ihn geben würde, der wird mit einem neuen Sein gefüllt, mit einem neuen Auftrag. Und Jesus traut ihm immer noch zu. Jesus führt ihn zurück an dieses Holzkohlefeuer, sagt, ich gebe dir die Chance zu sagen, wie du es eigentlich meinst. Und ich gebe dir alles, was ich an Gnade und Erlösung für dich bereithalte. Ich lege es dir auf dieses Feuer und sage, möchtest du annehmen, dann habe ich hier einen neuen Auftrag für dich. Denk mal zurück an deinen Schatten, deine Schwäche, deinen Schein. Vielleicht ist dir eben was eingefallen. Denk noch mal einen kurzen Moment daran zurück. Ich glaube, wenn dir was einfällt oder wenn es dir in den nächsten Zeit irgendwann passieren wird, dann hast du eigentlich zwei einfache Möglichkeiten. Du kannst den Schein wahren für dich und andere. Du kannst deine eigene Schwäche ins Reich der Schatten verbannen und kannst sie ignorieren. Und immer wenn dir der Geruch von Holzkohlefeuer in die Nase steigt, dann kannst du dich schnell umdrehen und wieder verschwinden. Das ist die Möglichkeit eins. Und die zweite ist, du kannst zum Feuer hingehen. Du kannst zu dem Moment zurückgehen, wo dein Schatten sichtbar wurde. Und du kannst da hingehen, weil dir Gott anbietet, dass er da sein möchte. Weil er sagt, du bist da nicht alleine, wenn du da zu diesem Schatten zurückgehst. Weil Gott da nicht ist, um dir deine Schuld aufs Brot zu schmieren, sondern um dir seine Gnade zu zeigen und zu sagen, du bist hier. Das ist das Beste, was du machen konntest. Ich möchte es dir vergeben. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, zu sagen, wie du es eigentlich meinst, wie du es meinen möchtest. Und ich gebe dir die Möglichkeit, weiter mit mir unterwegs zu sein. Ich glaube ernsthaft, dass Jesus für jeden von uns so ein Holzkohlefeuer anzündet. Und ich kann dir einfach nur von Herzen raten, ignoriere den Geruch davon nicht. Weil Jesus nicht mit dem Feuer was ans Licht bringen möchte, um jemanden bloßzustellen, sondern um zu heilen, was da passiert ist. damit deine Schwächemomente, damit die nicht dein weiteres Leben überschatten, sondern durch Gottes Gnade manchmal in einem Moment und manchmal auch in einem langen Prozess, in dem man sich das immer und immer wieder zusprechen lassen darf und muss, indem sie dadurch heil werden. Ich möchte euch eine Passage aus einem Buch vorlesen von Henry Nouwen. Das Buch geht über ein Bild vom verlorenen Sohn, das Rembrandt gemalt hat, und es heißt: Nimm sein Bild in dein Herz. Und Nouwen schreibt am Anfang des Buches darüber, wie er dieses Bild das erste Mal gesehen hat. Als ich das Bild vom verlorenen Sohn zum ersten Mal sah, lag gerade eine anstrengende Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten hinter mir. Dabei sollten christliche Gemeinschaften motiviert werden, dass sie ihr Möglichstes tun, um Krieg und Gewalt in Mittelamerika zu verhindern. Ich war hinterher so erschöpft, dass ich mich kaum auf den Beinen halten konnte. Voller Angst, einsam und unruhig und voller Bedrängnis. Während der Reise hatte ich mich als großer Kämpfer für Gerechtigkeit und Frieden gefühlt, stark genug, um der Finsternis der Welt furchtlos entgegenzutreten. Aber hinterher, als alles vorbei war, fühlte ich mich wie ein Häufchen Elend, empfindlich wie ein kleines Kind, das zur Mutter auf den Schoß flüchtet und heult. Sobald die vielen Leute mit ihrem Beifall oder wütenden Protest verschwunden waren, spürte ich eine peinigende Einsamkeit und die Versuchung, den lockenden Stimmen nachzugeben, die Ruhe für Leib und Seele versprachen. In dieser Verfassung stieß ich zum ersten Mal auf Rembrandts verlorenen Sohn an der Tür von Simeons Büro. Als ich ihn sah, ging mein Herz auf. Nach der Reise, bei der ich mich ganz verausgabt hatte, brachte die zärtliche Umarmung von Vater und Sohn alles zum Ausdruck, was ich in diesem Augenblick ersehnte. Ich war wirklich der von langen Reisen erschöpfte Sohn, sehnte mich nach Umarmung, suchte ein Zuhause, wo ich mich sicher fühlen konnte. Der Mann hat unglaublich viele Bücher geschrieben, die ganz, ganz vielen Menschen Trost gespendet haben und ganz, ganz vielen Menschen Ermutigung gebracht haben, unter anderem auch mir. Und als ich diese Zeilen gelesen habe, musste ich ehrlich gesagt heulen, weil sie mir aus dem Herzen gesprochen haben. Weil ich es gut verstehen kann, was er sagt. Weil ich auch von anderen Leuten weiß, die Leiter in Gemeinden oder in christlichen Werken sind, die viel für andere geben und nach außen ultra stark und weitsichtig wirken. Und wenn sie dann wieder zu Hause sind, sich oft auch klein und schwach fühlen. Ich kenne es zum Beispiel, nach Gottesdiensten nach Hause zu fahren und die Fragen quälen mich: Habe ich irgendjemanden vergessen, mit dem ich hätte reden sollen? Habe ich die Erwartungen von irgendjemandem nicht erfüllt? Nach anstrengenden Tagen komme ich manchmal nach Hause und bin schlecht drauf, überhaupt nicht gesprächig, motzig. Könnte Caro fragen, aber sie sollte nicht zu viel davon erzählen. Und man kann jetzt fragen, sollte ein Pastor nicht unabhängig sein von den Erwartungen anderer? Sollte er nicht Gott vertrauen, dass der sich schon um die Leute kümmert, um die er sich nicht kümmern kann? Sollte er nicht immer liebevoll mit seinen Liebsten umgehen? Ich wünsche mir das alles. Ich wünsche mir das wirklich. Aber trotzdem ist es Teil meiner Realität, dass diese Sachen, die ich erzählt habe. Und wenn ich meine Schatten und Schwächen verdränge, dann hilft das nichts. Sie sind ein Teil von mir. Und ich kann nicht sagen, das ist nicht der wahre Marco. So darf der wahre Marco nicht sein. Das entspricht nicht dem Bild, das andere von mir haben. Das entspricht nicht dem Bild, das ich von mir selbst habe. Das kann ich machen, aber dann heißt es nicht zum Holzkohlefeuer zurückgehen, sondern einfach straight weiter den Aufgaben nachgehen. Und deswegen entscheide ich mich immer wieder und erinnere mich selbst daran, dass ich mit meinen Schwächen immer wieder zu diesem Holzkohlefeuer gehe und merke, wie es mich langsam verändert, wie ich langsam loslassen kann von den Erwartungen, die ich spüre. Wie ich auch unter Druck liebevoller werden kann. Nicht immer, aber manchmal. Und ich möchte euch damit sagen, dass nicht unsere Schatten, unsere Schwächen und unsere Scheinwahrheiten das Problem sind. Die sind nicht das Problem. Das Problem ist, wie wir damit umgehen. Das Problem ist, wenn wir damit alleine bleiben. Wenn wir einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Wenn wir den schönen Schein wahren. Ich glaube, Heilung kann beginnen, wo ich mir eingestehe, dass es das gibt. Und zulasse, dass Gott mit mir an das Thema ran will. Wenn ich zulasse, dass Gott mich fragt, wie meinst du es denn eigentlich? Wie willst du es eigentlich? Und wenn ich ihm glaube, dass er mir immer und immer wieder vergibt und mir immer wieder eine Aufgabe anvertraut und sagt, genau so will ich dich und ich bin deine Kraft und zusammen schaffen wir das. Und oft passieren so Holzkohlefeuermomente, wenn man das nicht nur mit sich und Gott teilt, weil es manchmal schwer ist, das alleine irgendwie auszusprechen. Oft passieren so Momente, wenn man das mit einem anderen Menschen teilt. Manchmal ist es dann sogar so, dass der andere sagt, oh Mann, ich wusste nicht, dass es noch irgendjemandem auf dieser Welt so geht. Manchmal passieren da Momente, wo man merkt, ich bin nicht alleine und wir können uns gegenseitig unterstützen. Aber vor allem kann es, wenn du mit jemand anderem diese Schwächemomente teilst, so sein, dass der andere dir die Vergebung Gottes zusprechen kann. Manchmal kann man das gar nicht glauben, wenn man alleine mit Gott ist. Weil man sich fragt, bin ich das, der in meinem Kopf jetzt irgendwie die zweite Stimme mimt? Aber es ist so gut, es von jemand anderem zu hören, zu wissen, dass dann jemand anders für dich betet und nochmal vergewissert und Gott will dich immer noch und will mit dir einen neuen Weg anfangen, dir wieder eine Aufgabe geben. Und deswegen kann ich dir nur raten, es praktisch zu machen, wenn irgendwie so Momente in dir hochgekommen sind, wo du gemerkt hast, eigentlich brennt da noch so ein Holzkohlefeuer. Dann geh da hin und gib's Gott und lass auch nicht die Chance verstreichen, dass jemand anders dir auch nochmal Gottes Vergebung zusprechen darf, für dich beten kann. Ich glaube, das brauchen wir alle, zumindest solche inspirierende Typen wie Henry Nouwen. Und deswegen glaube ich irgendwie alle. Amen.